Welt erwachen. Schritte in die neue Zeit. Im Podcast mit André Buchheim und Raik Schirmer.
Herzlich willkommen zum Teil 2 des Podcasts Welt erwachen zu dem Thema Realität und Denken. Logischerweise wieder mit dabei. Der André, grüß dich André.
Ja.
Und für die Zuhörer, die jetzt gerade nur dieses Video hören, wir hatten gerade auch den ersten Teil gemacht, wo es um das Thema Realität denken geht, wo wir das Thema Realität uns näher angeschaut hatten, wie man zur Realität kommen kann, wie man das auch zum Teil mit Denken dazu kommen kann. Und André hat auch interessante Zitate mit von Heidegger und von Henri Bergson mit reingenommen. Also ihr könnt euch jetzt erstmal dieses Video anhören, wenn ihr jetzt das erst hört. Ihr könnt euch dann aber gerne auch nochmal das erste anhören, weil das war auch sehr interessant.
Also ich würde sogar empfehlen, mit dem ersten anzufangen, weil vieles baut auch darauf auf. Also es war jetzt auch durchaus unabhängig, aber es ist gut, wenn man das, was ich vorher gesagt habe, auch als Basiswissen hat für das, was jetzt folgt.
Okay, dann empfehle ich das natürlich genauso weiter halt, ja. Also sind wir jetzt beim Teil 2. Und dort vielleicht gleich mal die Frage an dich, André, welche Rolle spielt eigentlich unser Denken dabei, wie wir Realität wahrnehmen und gestalten?
Also um Realität wahrzunehmen und auch gestalten zu können, ist das Denken natürlich eine wichtige Grundlage.
Ja.
Also egal, was wir haben an technischem Fortschritt oder so, es ist alles gedacht worden. Sonst wäre es nicht gebaut und entstanden.
Stimmt, ja.
Also egal, was existiert, es ist vorher im Geiste eines Menschen geformt worden. Das ist schon mal spannend. Also es zeigt auch, welche Schöpfungskraft in unserem Geist verborgen liegt. Und der Punkt, um den es hier aber geht, ist das Bewusstsein. So, beim Bewusstsein ist bis heute wissenschaftlich nicht ganz geklärt, wie es überhaupt entsteht, in welcher Natur es ist. Es ist ein komplexes Wechselspiel von Hormonen, von Gefühlen, von Hirnchemie, von gespeicherten Informationen, die allerdings rekonstruiert werden in dem Moment, wo wir uns daran erinnern und wie das Ganze funktioniert und auch das Selbstbewusstsein, dass wir uns selbst reflektieren und das Universum als solches wahrnehmen können. Das ist bis heute ein Wunder und nicht wissenschaftlich geklärt, wie das funktioniert.
Okay.
So, aber Bewusstsein ist der wesentliche Punkt und Bewusstsein ist immer zweiseitig, also es hat diesen eher inneren und materiellen Aspekt und dann auch einen äußeren, sagen wir mal eher metaphysischen Aspekt. Und zwar entsteht es als Punkt zwischen dem Denken in uns als aktiven Prozess und dem rezeptiven Wahrnehmen der Realität. So, also dort, wo meine Vorstellung und die Vorstellung oder das, was das Leben ist, wo das aufeinander kommt, das Denken, das Schöpferische und das Wahrnehmen dessen, was ist. Wo sich das trifft, in diesem Brennpunkt, entsteht das Bewusstsein.
Das heißt, wenn man die Realität gar nicht richtig wahrnimmt, kann Bewusstsein gar nicht wirklich entstehen, oder?
Dann kann man nicht wirklich von Bewusstsein sprechen, das wäre dann eher eine Bewusstseinstrübung. Je mehr sich diese Punkte angleichen und im Gleichgewicht sind, das ist jetzt alles aus meinen Lehren aus der göttlichen Magie, umso klarer wird das Bewusstsein und umso einfacher ist es natürlich auch mit der Realität umzugehen. Je weiter man sich davon entfernt, je mehr das in einer dysfunktionalen Beziehung steht, also mein Denken und mein Wahrnehmen von Realität, umso schwieriger wird es auch für mich im Lebensfluss. Ich ziehe dann die Katastrophen magisch an. So wie man, wenn man es in vollständiger Übereinstimmung steht und in Gott aufgelöst ist, zieht es Wunder an. Man hat so die Wahl in dem, was man erschafft, zwischen Katastrophen und wirklichen Wundern.
Das sagt man ja manchmal auch von Leuten, die jetzt erfolgreich sind, die egal was sie fast machen halt, sie haben immer goldene Hände oder sind immer mit dem, was sie tun, erfolgreich, weil sie wahrscheinlich besser die Realität oder das Leben wahrnehmen als andere dann und sich daran auch ausrichten. Kann das mit sein?
Nochmal die Frage jetzt.
Es gibt ja Leute, die, wo man sagt, die sind, egal was die machen, die sind immer erfolgreich bei allem, im Geschäftsleben zum Beispiel jetzt, ne?
Ja, aber da steckt ja meistens auch viel Übung drin.
Ja. Ja, Übung ist ja auch, die Realität erstmal wahrzunehmen und auch sich an ihr ausrichten zu können. Also ja.
Also es gibt da kein Gesetz. Ich habe so das Gefühl, du willst das jetzt schon wieder in irgendein Konzept bringen. So ist es nicht. Es gibt nicht das Rezept und wenn ich so bin, dann werde ich erfolgreich. Und wie wir zum Beispiel an Elon Musk sehen, ist für Erfolg noch nicht mal eine sonderliche Realitätstreue oder so nötig. Oder auch bei Trump.
Okay, da geht es einfach um Einhaltung gewisser, sagen wir mal, geistiger Gesetze, wenn man die befolgt, oder materielle Gesetze.
Nein, ich sage ja gerade nein, darum geht es nicht.
Okay. Sondern?
Es geht darum, wie du persönlich mit dem Leben und mit dir umgehst. Es gibt nicht das Rezept, wo wir jetzt sagen, also jetzt aus Sicht der göttlichen Magie, was uns Gott gibt an Freuden und auch Leiden, wir nehmen es mit vollkommener Gleichmut auf.
Ja.
So. Also es gibt da keinen Unterschied und es ist nicht so, dass wenn du dich perfekt ethisch verhältst, ein Freund und Liebhaber der Menschen und der Lebewesen bist, dass du dann dadurch reich wirst oder erfolgreich wirst.
Das ist klar. Das ja.
Ja, also von daher, es gibt da kein Gesetz. Du kannst auch, wie gesagt, dich vollkommen daneben benehmen und damit Präsident der USA werden. Deshalb sollten wir uns nicht an diesen weltlichen Dingen orientieren, sondern immer an dem geistigen Ideal, was dahinter steht und was in Erscheinung tritt und über die Erscheinung uns etwas lehren will.
Und kann man das üben oder gibt es da Methoden dazu, wie man das ja die wahrnehmende Realität besser für sich wahrnehmen kann?
Also es gibt Möglichkeiten, die Sinne zu trainieren, die Achtsamkeit zu trainieren. Es kommt darauf an, wo denn die Basis ist. Also wo hapert es denn? Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, das Bewusstsein entsteht in diesem Brennpunkt zwischen Denken und Wahrnehmen. Ne? Und wenn eine Seite, also sie sollten im Gleichgewicht sein, wenn eine Seite vernachlässigt wird, gerät alles in mehr und mehr Schieflage. Ja, also wenn ich zum Beispiel nur noch in meinem Denken bin, in meiner Vorstellung bin und nichts mehr von außen wahrnehme, werde ich ständig anranzen. So. Wenn ich allerdings nur noch im Außen identifiziert bin und gar nicht denke, dann falle ich auf den größten Blödsinn rein und werde mich in zum Beispiel einer destruktiven Gruppe wiederfinden oder einer Verschwörungstheorie. So. Also ich muss immer beides im Gleichgewicht halten. Die Übung ist nicht unbedingt etwas davon zu stärken, sondern das Gleichgewicht zu finden, sodass sich das Potenzial ganz natürlich von selbst auf sein Maximum entfalten kann.
Okay, das ist also dieses Potenzial zu finden, jetzt eine Möglichkeit, ja, sich.
Nein, nee, du denkst verkehrt rum. Du willst nicht das Potenzial finden, du willst im Gleichgewicht sein mit dir und der Welt.
Okay.
Und dann kann das Potenzial aufscheinen. Ja, das ist auch was Heidegger oder auch was Bergson beschrieben haben, dass man bei dem Ding in seiner Dauer verweilt oder dass man in den Raum nach einer Frage ohne eine Antwort eintritt und darin verweilt.
Echt, das
So,
ist
man
nicht so.
sucht das Gleichgewicht, man sucht seine Bestimmung im Dasein gemessen am Sein. Und je mehr Harmonie in dir ist, je mehr das Denken und wirklich die Wahrnehmung von der Realität in Übereinstimmung gebracht werden, umso mehr entfaltet sich dein Potenzial. So, das heißt, du versuchst immer irgendwas zu tun und sagst, dann entfaltet sich's. Nee, aber du musst versuchen, das rauszufinden wie ein Experiment. Und du merkst, dass du auf dem richtigen Pfad bist, wenn sich wieder von deinem Potenzial etwas mehr entfaltet, wenn eine neue Erkenntnis kommt, wenn eine neue Freundschaft entsteht oder was auch immer, wenn da etwas Neues kommt, dann bist du auf dem richtigen Pfad der Harmonie. Und wenn nichts, wenn dein Potenzial sich einfach nicht entfaltet, kein Erfolg kommt und so weiter, dann weißt du, hier steht bei mir irgendwas im Ungleichgewicht, entweder zu mir selbst oder zur Realität, in die ich eingebettet bin. Also in den Beziehungen, in die ich mit den Phänomenen verwoben bin.
Gut, und das Gleichgewicht ist natürlich eine Sache, die, ja, wie du sagst, finden muss, aber wenn man es jetzt, sagen wir, davon noch nie was gehört hat. Heißt das, man muss ja immer mal sein Bewusstsein drauf lenken oder zu schauen,
Bewusstsein muss nicht gelenkt werden. Bewusstsein brauchst du nur erweitern. Irgendwann ist alles Teil deines Bewusstseins und das nennt man dann Gewahrsein.
Okay.
Das ist eine wichtige Ebene, um auch wirklich die Realität als Ganzes wahrzunehmen, also auch diesen Lebensfluss als Ganzheit, wie es Person beschrieben hat. Ja? Aber ich glaube, das führt uns hier zu sehr wieder in das, was wir schon besprochen haben. Dafür empfehle ich wirklich den ersten Teil. Wir sollten hier vielleicht mal viel mehr darauf eingehen, wie denn unsere Schöpferkraft, auch da das schöpferische Potenzial sich entfaltet, indem mein Inneres mit dem Äußeren etwas Neues erschafft. Dazu muss nämlich mein Inneres mit dem Äußeren in irgendeine Form Kommunikation treten.
Tja, wie kann
Ja,
das
also du,
gelingen?
um ein Kind zu gebären, brauchst du Mann und Frau. Die beiden sollten sich vereinen und daraus kann das neue Leben entstehen. Was ja eigentlich streng genommen kein neues Leben ist, sondern aus dem Alten zehrt und nur sich neu reorganisiert. So, und es gibt da also einen gewissen Akt, der dafür sorgt, dass das Potenzial freigesetzt wird. Und diesen Akt, den können wir von innen bestimmen durch drei Punkte. Zum einen, das kommt aus dem Denken heraus, unser Handeln. Also wie handle ich in der Welt? Dann zum zweiten über die Erfahrung. Und da meine ich jetzt nicht das Wahrnehmende, das rezeptiv Wahrnehmende, sondern die Erfahrung, die ich um mich herum zu mir ziehe. Also das, was ich in der Welt erfahre. Und die Erfahrungen, die ich darüber sammle, über meine Fähigkeiten, über mich selbst. Und das Dritte ist natürlich die Rede. Über das Wort und den Austausch des Wortes, auch Schrift zählt dazu, sind wir Menschen natürlich in besonderer Art in der Lage, auch unser Bewusstsein anderen zu vermitteln. In Kommunikation auch mit dem Außen zu treten. Auch da sind schöpferische Effekte möglich. Ne? Wir haben uns letztens unterhalten über die grüne Welle.
Ja.
Ja, auch da ist dieser Punkt, da wurden gewisse Erfahrungen verwertet, es wurde in Handeln gegossen und Habeck hat die Leute angesprochen, geredet, zur Kommunikation eingeladen. Und das hat das Ganze ausgelöst.
Ja.
Und prinzipiell funktioniert jeder schöpferische Prozess so. Egal, ob du eine politische Bewegung auslösen willst, ob du eine Sekte gründen willst, das Thema hatten wir auch schon mal. Ob du eine politische Partei, ob ein Faschingsverein oder was auch immer, immer wenn sich Menschen in der Gemeinschaft zusammentun, wo es um etwas Größeres geht, sind diese Ebenen diejenigen, die uns mit der Realität verlinken und wo wir eben etwas Neues erschaffen können. Auch eine neue Tradition in die Welt setzen oder was auch immer.
Sind es jetzt Punkte aus der göttlichen Magie, die du jetzt gerade erklärst, oder
Ja,
hat es
genau.
ein Philosoph schon mal gedacht, oder?
Nein, das sind Dinge, die sich aus diesem, ich sagte ja gerade, Bewusstsein ist der Punkt zwischen Denken und Wahrnehmen. Und wenn das in Ausgleich steht, also ich nehme die Realität richtig wahr, die ist in mein Denken aufgenommen, mein Denken ist daran geschult und das Denken ist aktiv schöpferisch auf diese Realität gerichtet. Dadurch kommt es zum Austausch. Dieser Austausch geschieht speziell über das Handeln. Was tue ich in der Welt? Dadurch bringe ich etwas von nach außen und lade das Außen ein, wieder zu reagieren. Durch die Erfahrung, die ich anziehe und die ich mache im Leben und für mich verarbeite und auch wieder nach außen bringe. Und wie gesagt, durch die Sprache, durch das Geistige, durch das Wort, auch durch das geschriebene Wort.
Verstehe.
So erschaffen wir. Und das ist Bewusstsein, das da schöpferisch tätig ist.
Also praktisch ein beschriebener Schöpfungsprozess, den du jetzt gerade auch
Sozusagen, ja.
ja, erklärt hast.
Aber der Punkt ist halt, dass wirklich beides im Gleichgewicht stehen muss und wahr sein muss. Also mein Denken muss auch genauso wahrhaftig und aber eben aufs Neue gerichtet sein, wie eben die Wahrnehmung ganz rezeptiv sein muss, also sprich unbeeinflusst. Nichts besser machen, nichts schlechter machen. Realistisch wahrnehmen, wie ist es? Nur
Ich
auf der
finde,
Basis kriege ich eine Veränderung hin.
es ist ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen nehmen sich ja in ihrem Leben als, sagen wir, Opfer hin und sagen, okay, es ist so, ich kann nichts ändern. Aber so wie du gerade gesagt hast, ist ja jeder Mensch auch Schöpfer seines eigenen Lebens und
Wobei es auch Opfer gibt. Also es gibt Frauen, die werden Opfer von Gewalt, ohne dass sie irgendwas provoziert hätten oder was auch immer. Es gibt Menschen, die werden Opfer von Erdbeben. Es gibt Menschen, die in unserer Gesellschaft einfach kein Geld haben und damit Opfer auch werden, weil sie ihre Möglichkeiten nicht entfalten können und so weiter und so fort. Also es gibt auch wirkliche Opfer, wo man auch sagen kann, wenn die jetzt für sich in Anspruch nehmen, hier, ich bin ein Opfer von, dann ist das auch so.
Ja.
Ne? Aber was du meinst, sind diejenigen, die ständig jammern, sich ständig empören und ständig meckern, aber selbst nichts Gutes tun.
Ja, so sind gewiss, ja.
Also ein Tu-nicht-gut im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die vor
Ja,
allen Dingen auch
nee, und bei
Möglichkeiten.
denen steht auch einfach irgendwo dieses Verhältnis nicht im Gleichgewicht. Also die
Ja.
denken falsch in einer gewissen Art und Weise und sie nehmen auch ihre Umwelt falsch und verzerrt wahr. Und je mehr man da eben in dieses Ungleichgewicht reingeht, umso trüber wird die Wahrnehmung. Bis hin eben zu richtigen Verhaltensstörungen. Weil für den Menschen macht sein Verhalten ja Sinn, nur für die gesamte Außenwelt nicht.
Das stimmt. Ich habe da so einen Spezialisten hier bei Twitter, der würde da sehr gut reinpassen halt.
Ja.
Du weißt
Das
wahrscheinlich nicht.
ist auch das Schöne, die erklären lieber die ganze Welt für verrückt, als sich einzugestehen, okay, bei mir stimmt was nicht, ich müsste was ändern.
Ja. Das ist korrekt, ja. Genau.
Gut, also beantwortet das jetzt die Frage zur Genüge?
Ja, also ich hoffe mal ja. Sollte jetzt von den Zuschauern noch jemand noch mal Zwischenfragen haben, gerne in die Kommentare reinschreiben, sodass André die Möglichkeit hat, die zu lesen und wenn die Zeit
Ach
ist,
so, ja, und dann
beantworten.
vielleicht noch, weil du ja gefragt hast mit der Wahrnehmung der Realität, wie man das verbessern kann. Es ist natürlich so, je mehr du dich auf diesen Prozess einlässt, und das geht nicht von 0 auf 100 sofort, das ist
Ja.
wirklich ein Prozess, aber je mehr du dich auf den Prozess einlässt, Erfahrungen, auch neue Erfahrungen durch neues Handeln und neues Denken zu dir einzuladen, je mehr du von solchen neuen Erfahrungen sammelst, umso besser nimmst du auch automatisch die Realität wahr. So kann man es trainieren.
Das heißt
Auf die
also
Erfahrung
bewusst.
des Lebens hören, das sind wir wieder bei dem Punkt, was ich schon mal sagte, so ein Lerntagebuch führen und sich fragen, was die Erfahrungen des Tages, was die einen lernen wollen. Das ist automatisch eine Übung, wie man die Realität auch als Ganzes besser wahrnehmen kann, indem man sich nur auf diesen Lerneffekt, den sie hat, konzentriert.
Das stimmt.
So, aber wie gesagt, um zu diesen neuen Erfahrungen zu kommen, musst du kreativ denken und musst anders handeln, weil sonst lädst du immer nur die Erfahrung zu dir ein, die du kennst. Und aus solchen Erfahrungen, die man schon kennt und die man schleifenartig wiederholt, besteht die Komfortzone.
Das heißt, um mal bewusst andere Erfahrungen einfach zu machen und selbst
Genau.
ohne zu wissen, was daraus passiert, aber einfach schauen, was
Einfach auch
kommt dabei raus.
einlassen, das ist ganz wichtig.
Ja, und dann
Sich
daraus.
selbst loslassen können und sich auf das Leben mal einlassen.
Da merke ich schon, oh, ja.
Ja, und der Rest, also wie gesagt, aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt. Das ist gerade hier wichtig auch zu wissen. Der Rest kommt dann aber mit der Übung. Das ist wie mit Körpertraining. Also die Muskeln wachsen, wenn du trainierst. Die können nicht anders. Und genauso wächst das Bewusstsein, wenn man es trainiert. Es kann nicht anders.
Okay.
Und über die Erfahrung, das ist auch, glaube ich, ein gutes Training, gerade für Leute auch, die mit den rein geistigen Übungen, wie jetzt in Stille zu kommen und Meditation, sowas nichts anfangen zu können, sich auf die Erfahrung und auf das Lernen aus der Erfahrung zu konzentrieren, weil die Erfahrung ist da, die kann man nicht leugnen, die ist Teil der Realität. So, für Leute, die also immer was zum Anfassen oder so brauchen, ist das auch ein guter Rat, vorwärts zu kommen.
Okay, also ist praktisch die innere eigene Reflexion, also mit sich selbst auch einen Tag zu reflektieren, was habe ich gemacht dort, auch ein sehr guter
Also die
Punkt.
Erfahrungen, sich bewusst nochmal zu machen, die man am Tag gemacht hat, mit der Frage, was kann ich daraus lernen? Was entsteht da Neues für mich draus? Welches Potenzial steckt da auch vielleicht drin?
Okay, also damit kann ich die Realität auch besser verstehen lernen und mich eher anzunähern, um je näher ich dran bin, desto ja, erfolgreicher werden ja auch dann die Handlungen, wenn praktisch beide Ebenen. Wie du schon sagst, das stimmt. Okay, das ist ja spannend halt, ne? Ne?
Wie gesagt, es ist auch so, dass wenn du ständig nur in deinen eigenen Schleifen drinsteckst, stumpfen deine Sinne auch ab. Die brauchen immer mal einen neuen Impuls, um wieder wach zu werden und klarer zu sehen.
Ja. Das kenne ich auch, wenn man eine gewisse Tätigkeit, sag mal, die einen emotional bewegt, immer wieder macht, dann hat die, verliert irgendwie diese Emotionen dann irgendwann. Das wird dann halt, ja, nichts mehr wert halt.
Also wenn du die fünfte Sinfonie von Beethoven zum ersten Mal hörst, haut sie dich um. Wenn du sie zum 100. Mal hörst, ist sie zwar immer noch genial, aber es wird nie wieder diesen Effekt haben.
Ja, das meine ich. Da braucht es einen neuen Impuls
Es
oder
sei
eine.
denn, sie ist auf eine ganz besonders neue und dich ansprechende Art dirigiert. Der
Oder vielleicht
Dirigent kann ja Akzente da drin setzen und Dinge hörbar machen, die man vielleicht vorher so noch nie gehört hat.
das kann eine neue Aufnahme sein, wo bestimmte Frequenzen noch mehr rauskommen, dann kann das natürlich auch nochmal einen neuen.
Ja, aber auch da gilt, es muss irgendwas Neues, irgendwas muss anders sein. Dann bin ich wieder da. Und dann kann auch das alte Gefühl wieder hochkommen.
Das stimmt ja, genau. No?
Und deshalb jeden Tag seinen Fuß ein Stück weiter auf neues und unbekanntes Terrain zu setzen, das erweitert uns, das schult uns.
Jetzt lehrst du ja praktisch auch die göttliche Magie und gibt es ja von deiner Warte aus jetzt irgendeine, sagen wir mal, Botschaft oder ein gewisses Konzept, welches dir jetzt besonders am Herzen liegt, wenn es um das Verständnis von Realität und Denken geht.
Also was wichtig ist, ist einmal diese tägliche Selbstreflexion und Selbstbeobachtung im Alltag. Das ist etwas, was man wirklich üben muss. Das fällt schwer.
Ja,
Das ist
dran
auch
zu
schon
bleiben vor allen Dingen,
bewusst.
ja.
Was?
Dran zu bleiben vor allen Dingen, also ständig.
Ja, das ist auch wirklich Übungssache, weil wir sind nicht gewohnt, wenn wir uns draußen, sagen wir mal, normal bewegen, nicht nur das Außen versuchen vollständig wahrzunehmen, sondern auch alles, was in mir passiert, alle Gefühle, alle Gedanken, jede Bewegung eines Organs und so weiter, das alles gleichzeitig im Gewahrsein zu halten.
Das
So.
ist.
Aber das ist jetzt auch der Idealzustand, den ich gerade beschreibe. Ne? Aber man kann sich dem annähern, indem man zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, immer mal kurz innehält und sich fragt, was denke ich jetzt eigentlich? Wie fühle ich mich gerade? Wie ist das mit der Außenwelt verbunden? Ne? Weil es gilt wirklich auch da, die Zusammenhänge zu lernen zwischen meinem inneren Erleben und dem, was draußen passiert. Auch da gilt, je mehr ich in meinen Vorstellungen verankert bin oder eben selbst gar nicht denke, denkfaul bin, umso mehr verliere ich diese Verbindungen. Und wenn ich die nicht sehe, dann handle ich wie blind. Je mehr ich aber von diesen Verbindungen erfahre und erkenne, umso mehr kann ich sie auch benutzen, die Realität zu verändern. Und das wiederum ist göttliche Magie.
Ja, das heißt, ich habe mein Schicksal in der eigenen Hand, so gesagt. Wenn ich die
Genau.
Realität verändern kann, dann brauche ich mich nicht drüber zu beschweren, sondern kann ich mich maximal über mich beschweren, weil ich es nicht hinkriege oder nicht den.
Ja, und deshalb muss man eben auch über sich lernen. Ja? Ein Beispiel, wenn du deiner Frau jeden Tag eine Rose schenkst, dann wird es auch irgendwann abstumpfen.
Stimmt.
Wenn die aber nie eine kriegt und sie hat auch heute nicht Geburtstag und es ist kein Valentinstag und nichts und du bringst ihr jetzt plötzlich einen Strauß rote Rosen mit, welche Wirkung entfaltet das?
Eine geniale.
Ja, du siehst also, es ist vom Kontext abhängig, wie eine Handlung wirkt. So, und das ist auch was viele vergessen, den Kontext zu beachten. Und das ist halt, wenn ich versuche, die Wahrnehmung auf das Ganze gerichtet zu halten. Dann sehe ich den Kontext und auch die Beziehung, in die ein Phänomen gebettet ist und in die auch ich gebettet bin und wie auch die Beziehung zwischen mir und den Phänomenen ist. Je mehr ich mir dessen bewusst bin, umso mehr kann ich das natürlich nutzen. Und wenn ich das aus Liebe gestalte, dann passieren wirklich Wunder. Und dann sind wir auf diesem Pfad der göttlichen Magie. Und dann wächst auch automatisch der Bewusstseinswandel, schreitet voran, das Bewusstsein der Liebe wächst.
Ja, ich kann das schon mal so aus der Vergangenheit, was du gerade als Beispiel gesagt hast, jetzt auch mal eine Rose mitbringen von meiner ehemaligen Frau. Und da hatte ich irgendwo Blumenladen vorbei und hatte jetzt den Impuls, ey, das könnte jetzt gerade gut klappen halt. Und getan, mitgebracht und tatsächlich, es war ein überwältigende Reaktion, weil unerwartet und ja, nett halt, ja. Gerade so einen Tag, wo eigentlich sonst nichts weiter, wo kein Valentinstag oder Geburtstag oder irgendwas, ne?
So, und jetzt ist es so, dass wir deshalb auch uns selbst beobachten müssen, weil wir herausfinden müssen, sind wir jetzt bezüglich zum Beispiel eines äußeren Impulses jemand, der diesen Impuls schon so oft bekommen hat, dass er da schon eine Hornhaut drauf hat, also wie die Frau, die täglich eine Rose bekommt und das
Ja.
irgendwann egal wird, oder sind wir der Typ, der das noch nie bekommen hat und für den das vollkommen neu ist, wo das was auch vollkommen Neues auslöst? Weil nur wenn wir wissen, wie wir agieren und auch reagieren auf bestimmte Dinge, wenn wir uns selber kennenlernen, dann finden wir das Rezept, wie wir mit der Realität umgehen können. Es gibt kein, also es gibt kein Zauberbuch, wo steht, à la Dr. Oetker, hier, ich nehme das und das und mixe das so und so zusammen und back's bei so und so viel Grad und dann habe ich einen perfekten Kuchen. So funktioniert das hier nicht in der Realität.
Dann hat sich die Frau zu freuen. Nach dem Motto.
Ja, aber das ist, es geht halt nicht so nach Programmen, nach Mustern. Das
Ja,
ist das, was
klar.
auch Person
Ja.
so kritisiert. Und deshalb gilt es, mich erstmal in meinem Muster auch kennenzulernen, zu wissen, wer ich wirklich bin und wie ich funktioniere. So, nur dann weiß ich auch, wo ist jetzt das Neue, wo könnten die Schritte sein, die für mich notwendig sind und wie kann ich mich dann auch in der Welt orientieren. So, und deshalb ist es eben auch wichtig, jetzt kommen wir wieder zum Denken, dass wir möglichst realistisch denken. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Botschaft. Positives Denken ist genauso Käse wie negatives Denken. Positives Denken ist der Realität gegenüber eine rosarote Brille aufzusetzen und da sieht man es genauso falsch, wie es wirklich ist und setzt falsche Handlungen. Beim Negativdenken ist es dasselbe. Also Leute, die ständig nur alles zu jammern und zu meckern haben. Aber sobald ich es realistisch nehme, sobald ich es akzeptiere, wie es ist, dann habe ich die Möglichkeit, damit auch wirklich in Interaktion, in Beziehung zu treten. Und dann nur kann ich es ändern. So, deshalb wirkt bei vielen Menschen positives Denken nicht, sondern entwickelt so nach einer gewissen Zeit so auch eine positive Toxizität, nennt man das. Hast du schon mal gehört?
Toxizität ja, aber positive in dem Hinsicht, das beißt sich ja fast ein bisschen die beiden
Naja,
Worte.
jetzt, ich nehme die Realität jetzt nicht so, wie sie ist und meine mit meinem positiven Denken die Realität zu verändern. Jetzt
Okay.
denke ich also positiv, positiv, positiv und jetzt kommt irgendwas, was mich. So, jetzt kommt, aha, dann habe ich nicht positiv genug gedacht, sonst wäre mir das ja nicht passiert. Also denke ich, positiver, 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 positiver. Jetzt kommt das Nächste, was ich wieder nicht gesehen habe, weil ich wieder in meinem, So, und dann, Man kommt richtig in ein Hamsterrad rein. Und das hilft alles nichts, egal wie positiv du denkst, erst wenn du realistisch denkst, wenn du die Realität zulässt, wie sie ist und sie nimmst, wie sie ist, da hast du die Möglichkeit, sie zu verändern. So, deshalb, es braucht kein positives Denken und auch negatives Denken ist nicht gut. Ist beides eigentlich gleich schlecht. Wir brauchen realistisches Denken.
Das wird natürlich wahrscheinlich, wenn ich mal so für einige sprechen könnte, wahrscheinlich hören, positives Denken ist da eigentlich was Gutes, aber ich glaube, was das eher meint, ist gewisse Dinge oder nicht eher was Positives zu erwarten, anstatt jetzt gleich so nach dem Motto etwas Negatives zu erwarten, dass ich dann eher von dem Positiven ausgehe. Aber das ist ja, glaube ich, ein Unterschied zu dem, was du jetzt gesagt hast, ne? Also optimistisch sein, so sinngemäß halt, anstatt immer pessimistisch, weil das ist ja dann schon wie eine
Nee,
Affirmation.
auch da nicht optimistisch, nicht pessimistisch, realistisch sein. Auch der
Okay.
Optimist sieht letztlich nur Enttäuschungen an, weil das Leben ist nicht so, wie er sich's vorstellt. Der Pessimist hat immerhin noch den Vorteil, dass er sich immer wieder vom Leben überraschen lassen kann.
Okay. Echt,
So,
ja,
auch Hans
okay.
Jonas zum Beispiel fällt mir da ein, der hat mal gesagt, dass man bei verschiedenen Prognosen für die Zukunft immer von der schlechtesten ausgehen soll und sich auf die vorbereiten soll. Denn egal, ob die eintritt, wenn sie eintritt, bin ich vorbereitet und wenn irgendeine andere eintritt, ach, mit denen kann ich dann locker umgehen.
Und ist das jetzt nicht aber so, wenn ich praktisch meine Energie auf als negatives Ereignis lenke, dass ich dann eher dieses anziehe, anstatt etwas
Du
Positives?
lenkst deine Energie auf gar nichts, du nimmst es, wie es ist.
Ja, indem ich mich auch mit einem negativen Ereignis beschäftige.
Ja, aber wenn die da sind, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Es ist ja Realität.
Wenn sie
Die
da sind,
Flucht
ja.
aus der Realität, das einfach nicht mehr wahrzunehmen oder so, das bringt uns gar nichts. Wie sagt es so schön Michael Ende in seiner unendlichen Geschichte, du musst den Schmerz fühlen können, erst dann kann er heilen. Solange du den Schmerz verdrängst, keine Chance, dass sich irgendein Verhalten ändert.
Okay, ja, das
So,
ist.
und ich sage immer, geh vom Pessimistischsten aus. Aber versuch das Beste draus zu machen. Das ist die beste Haltung. Und wir dürfen einfach nichts ausblenden. Es ist, wie es ist. Ich
Ja.
meine, es liegt ja nicht an mir. Aber um mich, das ist, wie komme ich wieder auf das Bild mit der Blinden? Wenn ich mich in der Wohnung zurechtfinden will, dann muss mein Abbild das gleiche sein wie das, was ich in der Realität vorfinde. Jeder Unrealismus, egal ob zum Besseren, ob ich mir das Wohnzimmer jetzt größer oder kleiner vorstelle, irgendwo bin ich desorientiert. Deshalb der Realismus, das ist der Punkt, um den es geht. Nur auf dieser Schiene können wir auch die Wirklichkeit verstehen und haben einen Einfluss auf sie, den wir geltend machen können. Wenn sich die Einflüsse zusammenschließen zu einer Synergie, haben wir sogar einen riesigen Einfluss, einen Strom, der sogar Gesellschaft der Welt verändern könnte. Aber das geht nur mit absolut nüchternem Realismus.
Ja, das sehe ich in der Welt noch etwas schwierig. Realismus, also derzeit, aber das heißt, da müsste eigentlich jeder erstmal, naja, bei sich anfangen halt, ne? Um dann auch diesen Realismus in die Welt mit einspeisen zu können oder einfach mehr.
Ja, ich sage ja, mit dem Bewusstseinswandel, es muss jeder bei sich selbst anfangen und diese
Ja.
Dinge lernen, über sich lernen. Und es ist egal, ob sich da jemand mit Philosophie oder Psychologie beschäftigt, das in seiner Lebenspraxis umsetzt, oder ob er katholisch, buddhistisch wird oder sich auch bei uns schulen lässt. Egal, aber macht euch auf den Weg. Das ist das Wichtigste. Deshalb sagt man ja auch im Asiatischen, der Weg ist das Ziel. Also nicht immer in diesen Kreisläufen bleiben. Raus, macht euch auf den Weg.
Okay. Ja, mich würde noch mal interessieren, gibt es jetzt Übungen oder Methoden? Ich habe zum Beispiel jetzt mal auch Meditation schon mal kennengelernt, habe einige Zeit gemacht, wo man sein eigenes Denken besser wahrnehmen, schulen kann, bewusster werden kann.
Also da gibt es einiges, zum Beispiel klassisches Achtsamkeitstraining.
Ja, sowas.
Es gibt aber auch viele, viele, viele Arten der Meditation. Einiges haben wir jetzt auch schon kennengelernt. Auch Formen des Denkens, des Sinnierens, des Nachsinnens sind auch Formen der Meditation.
Okay.
Und Meditation allgemein ist recht hilfreich. Wir haben ja bald unser Meditationsseminar, wenn es denn stattfindet. Das entscheidest du ja noch ein Stück weit.
Okay.
Da lehre ich ja 8 verschiedene Meditationen. Das sind alles spirituelle Meditationen, die durchaus da auch ihre Berechtigung haben und geeignet sind für verschiedene Aspekte des Denkens. So, es ist auch sehr hilfreich, wenn man es schafft, das Denken und auch das Fühlen, das sich identifizieren mit dieser phänomenalen Welt, mit dem Fluss der Zeit, das einmal abzuschalten und in vollkommene Stille zu gehen. Also sich wieder herauszunehmen.
Wäre das deine stille Meditation oder?
Das sage ich ja, in vollkommene Stille zu gehen.
Okay.
So, das ist etwas, was man im Buddhismus übt. Ne? Weil der Buddha lehrt ja, dass das Leiden entsteht, indem wir an den Phänomenen anhaften und indem wir uns nicht weiter bewegen, während sich die Welt um uns weiter bewegt. Das erschafft Leiden. Das heißt also, Ziel müsste es sein, mit dem Fluss des Lebens zu arbeiten, zu strömen und aber gleichzeitig sich der Stille und der Leerheit gewahr zu sein, die die Phänomene an sich sind. Deshalb lohnt es nicht, sich an irgendwas festzuhalten. Alles loslassen und sein lassen, wie es ist. Das erfährt man in der Meditation, also da macht man eine Erfahrung dazu. Aber dann gilt es natürlich auch irgendwann, dass man den Alltag daraus gestaltet. Ja.
Aus den Erfahrungen der Meditation jetzt.
Genau.
Dann ist es ja praktisch verpufft, die Erfahrung.
Wie es verpufft.
Ja, wenn ich sie nicht anwende in der Praxis, dann hat es ja keinen großen Wert. Also
Sie
im Leben.
vergeht dann einfach wieder.
Ja, das meine ich mit
Ist wie eine
verpufft,
Pflanze,
ja.
die du nicht gießt, die geht ein. Also es braucht schon ständige Praxis, ständige Beobachtung, um das Ganze wachsen zu lassen. Das ist ein Weg, ein Prozess, ne? Und dieses in die vollkommene Stille gehen oder auch das Nichts, das Nirvana erfahren, das nennen wir in unserer Tradition sich Nullen, also wirklich auf Null runterfahren.
So wie ein Computer neu starten oder? Oder einfach nur
Nee, ausschalten.
ausschalten praktisch, okay. Also auf
Vollkommen auf
Nullpunkt
Null
zu.
runterfahren, sich an nichts festhalten,
Ja.
einfach nur im Gewahrsein verweilen.
Würde das prinzipiell auch gehen, zum Beispiel, wenn man jetzt sich ein Bad einlässt, in die Wanne geht und dann praktisch noch
Nee.
nicht auf Null? Das dort nicht.
Nee, da bist du nie auf Null, weil der Körper immer unbewusst auf Halb-Acht-Stellung ist, dass man nicht runterrutscht und ins Wasser geht.
Ah, okay. Da
Ne?
war ich von einem
Nee,
gehört.
einfach hinsetzen oder hinlegen oder auch im Stehen, im Laufen kann das geübt werden und einfach auf Null fahren. Mit allem verschmelzen, eins werden und Null. So, das sind, also es gibt drei Grundübungen in der göttlichen Magie, die wir lernen. Das ist das sich erden, das kennst du sicher auch.
Ja.
Sich erden meint wirklich runterkommen, Verbindung aufnehmen mit der Realität. Auch die Beobachtung der Realität, der materiellen, wie sie uns umgibt, ist Teil dieses Erdungsprozesses. Man muss gut geerdet sein, man muss gute Wurzeln haben, um auch stabil zu sein. Dann haben wir das Nullen, das ist im Herzen angelegt, weil wenn wir alle Anhaftung, alles Suchtmäßige, alles, wo wir sagen, wir brauchen etwas, wenn wir das aufgeben und auf Null runterfahren, dann öffnet sich gleichzeitig der Herzraum der Weite und wir kommen in Mitgefühl an.
Okay.
Das ist auch das Ziel des Buddhismus. Ne? Wir nennen das Nullen. Im Buddhismus heißt es zum Beispiel Om Mani Padme Hum oder Om Mani Padme Hum, wie es gesprochen wird im Tibetischen. Also, oh du großes Juwel im Lotus. Die Lotusblüte ist dabei das Herz, das aufgeht. Ne? Und das Juwel ist das im Nullseiende, dort verweilende Bewusstsein.
Und dass man wirklich auf Null kommt, also wirklich jetzt Gedanken
Das
ausschaltet,
muss
ist
man
dann auch wieder
üben.
eine Trainingsfrage, ne?
Ja, das übt man in der stillen Meditation.
Okay.
So, und die dritte Grundübung ist das Himmeln. Das heißt, da docke ich mich an die Ewigkeit. So, und die drei Erden, Nullen und Himmeln, die kommen immer wieder vor. Das sind drei Grundübungen in der göttlichen Magie. So, das Himmeln macht uns unsere eigentliche Heimat gewahr, unser höheres Selbst, da stecken unsere Ideale und so weiter. Also das hat damit zu tun, dass man sich wirklich auf den himmlischen Einfluss einlässt und ein Kanal für ihn, ein Segen in der Welt wird. Und dazu braucht man auch wieder das offene Herz. So,
Stimmt.
und dieses öfters mal sich auf Null bringen, das ist halt wichtig, um auch den Verstand, und hier kann man sagen, es ist wie ein Neustart, den Verstand und die eigenen Vorstellungen und sowas, das alles mal auf Null zu setzen, um dann danach neu durchzustarten. Jedes sich Nullen ist auch die Chance, danach vollkommen anders wieder neu anzufangen. Deshalb
Okay.
ist das Nullen auch wie eine Erfahrung des Todes. Man verlöscht vollständig und hat danach die Chance, sich vollkommen neu wieder zusammenzusetzen.
Fast wie Phönix aus der Asche.
Ja, das ist ein ähnliches Bild dafür. Man kennt es auch bei Schamanen. Da werden die in die Unterwelt geschickt und werden dort zerstückelt und dann in den Kessel der Weisheit geworfen und dort von einer Göttin neu zusammengeköchelt. Das ist auch Grundlage jedes initiatischen Prozesses. Aber über Initiation sprechen wir mal an später Stelle noch, würde ich sagen.
Ja.
Bleiben wir mal hier dabei. Weil das Nullen und das Herz so sehr verbunden ist und eben auch das, was ich hier gesagt habe, diese Lehre und auch vieles von dem, was ich zuerst über Gott gesagt habe. Das spiegelt sich auch im Quatsch, nicht im Diamant-Sutra, im Herz-Sutra im Buddhismus war also wieder ein Kernstück sozusagen der buddhistischen Lehre. Soll ich das vortragen?
Das ist jetzt eine Geschichte, eine kleine Story, oder?
Das ist eine Sutra. Eine Sutra ist ein buddhistischer Lehrtext und das ist eine der kürzesten Sutren, die es gibt und die buddhistische Lehre auf den Punkt bringt. Also das, worin sich auch alle einig sind.
Denke, das könnte durchaus mal interessant sein, klar.
Gut, dann lese ich es einfach mal vor. Ich nehme mal die Brille ab, weil ohne Brille kann ich besser lesen.
Okay.
So, der Bodhisattva ist ein Erleuchtungswesen, also jemand, der auf dem Weg der Erleuchtung ist. Der Bodhisattva Avalokiteshvara hatte sich in der Übung der tiefen Prajna-Weisheit versenkt und erkannte, dass alle fünf Skandhas, also Erscheinungsweisen, Leerheit sind. So gelangte er über alles Leiden hinaus. Höre, Shariputra, Form ist Leere, Leere ist Form. Form unterscheidet sich nicht von der Leerheit, Leerheit unterscheidet sich nicht von der Form. Was daher Form ist, das ist Leerheit, und das, was Leerheit ist, ist Form. Das gilt für alle fünf Skandhas gleichermaßen, für Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Willensimpuls und für Bewusstsein. Höre, Shariputra, alle Dinge dieser Welt erscheinen als Form und als Substanz. Das ist nichts anderes als ihre Leerheit. Sie entstehen nicht und vergehen nicht. Sie sind weder rein noch unrein. Sie nehmen nicht zu und nehmen nicht ab. In der Leerheit gibt es also keinen Körper, keine Empfindung, keine Wahrnehmung, keinen Willensimpuls, kein Bewusstsein. Es gibt weder Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper noch Geist, weder Formen, Töne, Duft, Geschmack, Berührbares noch Denkbares. Es gibt weder die Welt der Sinne noch die Welt des Bewusstseins. Da ist auch keine Unwissenheit und kein Ende von Unwissenheit. Da gibt es weder Alter noch Tod, noch die Überwindung von Alter und Tod. Kein Leiden, keine Ursache, kein Ende des Leidens und auch keinen Weg, der zum Ende des Leidens führt. In der Leerheit ist kein Erkennen und kein Erreichen, weil es dann nichts zu erreichen gibt. Die Bodhisattvas leben aus dieser tiefen Prajna-Weisheit, nichts hemmt ihren Geist und aus dieser Freiheit sind sie ohne Furcht. Jenseits aller Illusionen haben sie Nirvana vollendet. Die Erwachten der drei Welten, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, folgen der Prajna-Paramita-Weisheit und erwachen zur höchsten Erleuchtung, vollkommen und unübertroffen. Darum erkenne diese Prajna-Paramita-Weisheit ist das große Mantra, das hellstrahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das Mantra jenseits aller Dualität, wo alles Leiden aufhört, Wahrheit, an der nichts fehlt. Das ist das Wort, gesprochen aus der tiefsten Prajna-Weisheit. Gate, gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Übersetzt: gegangen, gegangen, hinübergegangen, vollends hinübergegangen, erwachen, leuchte auf. So, und das beschreibt halt, dass wenn man wirklich in der Leere verharrt mit seinem Bewusstsein und sich selbst auch vollkommen leer macht, von allem löst, dann kann die Wahrheit aufscheinen. Das kann im ganz Großen sein, wie hier mit der Erleuchtung. Das ist aber auch jeder kleine Erkenntnisprozess funktioniert so. Du musst der Erkenntnis überhaupt erst einmal Raum geben, einen leeren Raum, wo sie sich hinein entfalten kann. Und sobald du einen leeren Raum öffnest, drängt der auch nach Erfüllung. Und deshalb ist die Fülle, die Form und die Leerheit ein und dasselbe. Das ist der Kerntext des Buddhismus. So, und wie gesagt, das Om Mani Padme Hum, dieses tibetische Mantra, symbolisiert praktisch genau dasselbe. Und wer darüber mehr wissen will, es gibt ein Buch von Lama Anagarika Govinda, Die Grundlagen tibetischer Mystik nach den esoterischen Lehren des großen Mantra Om Mani Padme Hum. Ist auch schon ein historisches Buch jetzt, ein Klassiker. Er lebte von 1898 bis 1985. Aber wer sich in diese Gedankenwelt tiefer hineinbegeben will und auch schauen möchte, wie das lebbar gestaltet werden kann, dem kann ich dieses Buch wirklich sehr ans Herz legen. Als Einführung in den Buddhismus wirklich sehr geeignet.
Okay, also wer praktisch zum Buddhismus hingezogen fühlt, wäre das eine sehr gute Lektüre.
Genau. Auch wer sich über den tibetischen Buddhismus speziell interessiert oder eben über dieses Nullen, über dieses Leerwerden, über dieses sich Lösen und wie man dann eben die Welt auch gestalten kann. Ne? Und je mehr wir am Ich hängen, an unserer Ichheit, umso weniger Schöpferkraft setzen wir frei. Je mehr wir uns davon lösen und wirklich aufgehen und wieder ganz werden, umso mehr Schöpferkraft steht uns zur Verfügung.
Und das im täglichen Alltag jetzt nicht zu vergessen oder auch wieder immer im Gewahrsam zu bleiben, dafür ist dann wieder die Achtsamkeit ein wichtiger Aspekt,
Richtig.
oder?
Ich meine, auch wenn du so einen Übungsweg gehst, es ist ja ein Übungsweg, ein Trainingsweg. Du hast jeden Tag deine Meditation, du schreibst jeden Tag dein Tagebuch, egal ob ein magisches Tagebuch, Glückstagebuch, Lerntagebuch und was es da nicht noch alles gibt. Das macht man alles mal für ein halbes Jahr, ein Jahr oder so, ne? Einfach um bestimmte Ebenen in sich besser kennenzulernen, ne? Und wenn man so einen Weg geht, erschließt man sich immer mehr und mehr. Man wird offener und offener, weiter und weiter. Man löst sich immer mehr von diesen Fesseln, Verklammerungen und Verklebungen in der materiellen Welt, in diesem gezwungenen Zeitfluss und dem Schicksalszwang und wird frei, schöpferisch mit sich und der Welt umzugehen. Und dazu braucht man natürlich einen realistischen Blick, sowohl von sich, von den Fähigkeiten, die ich habe, was steht mir zur Verfügung, als auch von dem, was in der Welt mir geboten wird. Und wenn das Ganze noch mit dem Bewusstsein der Liebe, was uns ja wirklich ganz auf und frei macht, verbunden ist, dann sind unsere Handlungen und unsere Worte und das, was wir in der Welt tun, in jedem Fall heilsam, wenn denn Heilung zugelassen wird. Das hat dann wieder was zu tun mit dieser Heilung der Welt, Tikkun HaOlam, wie es die Mystiker im Judentum nennen. was ja auch ein Ziel des Weges ist. Und das, wenn wir dieses Bewusstsein erlangen würden, dann hätten wir auch Mittel und Möglichkeiten, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, schöpferisch weiter voranzuschreiten. Das soll ja kein Rückfall werden, sozusagen. Und den Klimawandel letztlich auch wieder in den Griff zu bekommen. Aber dazu braucht es diesen Bewusstseinswandel oder einfach nur mehr von diesem Bewusstsein in der Welt. Deshalb sollten sich die Leute da auf den Weg machen.
Das, was du beschreibst, gerade mit dem zum Beispiel jetzt Lerntagebuch, dient ja praktisch dazu, sich selbst besser kennenzulernen, weil nur wenn ich mich selbst besser kennenlerne, habe ich auch eine Chance, Dinge überhaupt zu verändern, die in mir sonst unbewusst schlummern und die aber trotzdem Einfluss auf mich haben, aber ich nicht mitkriege.
Also viele Leute handeln zum Beispiel vollkommen unbewusst, ohne sich über die Motive ihres Handelns klar zu sein. Wenn dann zum Beispiel die Zeit kommt und man die Aufgabe erhält, ja, schau doch mal, welche Motive hast du denn so und so zu handeln? Welche Intention steckt denn da bei dir dahinter? Dann wird eine neue Erkenntnis freigesetzt. Mit der neuen Erkenntnis, wenn die durchdacht wird und auch aufs Handeln sich dann wieder niederschlägt, wird er ein neues Verhalten hervorbringen. Dieses neue Verhalten zieht wieder neue Erfahrungen an. Mit denen kannst du wieder umgehen lernen und so weiter und so fort. Es ist also ein Weg, ein Weg ständiger Beziehung zur Welt und zu mir selbst. Und wie gesagt, mein Rat ist, diesen Weg, diese Beziehungen alle in Liebe zu gestalten, macht das Ganze wesentlich leichter. Mit Liebe kann man die Realität eher akzeptieren, wie sie ist. Liebe veredelt jeden Zustand. Wenn ein guter Zustand kommt, mache ich ihn besser. Kommt ein schlechter Zustand, mache ich ihn gut. Also Liebe ist wirklich das Heilmittel für die Welt. Aber wie gesagt, Liebe braucht auch Raum und sie kann sich da am besten entfalten, weil wir ursprünglich Liebe sind. Gott ist Liebe, wir sind vom Kern her Liebe. Und deshalb, wenn wir uns auf Null fahren und einfach mal, das ist wie wenn man ein Glas mit einer trüben Flüssigkeit hat und macht das einfach mal leer, dann kann das frische, klare Wasser nachgefüllt werden. Und Liebe fließt immer nach, wenn wir ihr keinen Widerstand entgegensetzen.
Praktisch überall und wird da wirksam, wo wir es wahrscheinlich zulassen, nur.
Also das reine Bewusstsein ist auch reine Liebe.
Deswegen hast du mal so schön gesagt, Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Bewusstseinszustand.
Und dieses Spiel zwischen Leerheit und Form, zwischen Geist und seiner Erscheinung, das, was uns die Wirklichkeit bietet, das hilft uns wieder zur Liebe zurückzukehren, die wir irgendwann aus irgendeinem Grund entweder hinter uns gelassen haben, weil wir was Neues erfahren wollten oder aufgegeben haben oder verflucht haben oder was auch immer. Irgendwie haben wir uns ja in die Materie verstrickt. Und der Rückweg ist Liebe.
Okay, wäre das jetzt mal, um zum Abschluss zu kommen heute, auch so ein interessanter Punkt, den du jetzt, sag mal, allgemein Menschen empfehlen würdest oder vielleicht auch speziell mir, wie ich zum Beispiel mein Denken verbessern kann, lernen kann, mit Liebe und Realismus auch umzugehen. Und ja, damit im Endeffekt auch, sag mal, in Wahrheit zu leben und auch mit die neue Zeit zu fördern.
Also mein Rat wäre ja prinzipiell, es wäre gut, wenn man einen guten Lehrer hat oder wenn man willige Mitschüler hat, Schülerinnen oder Lehrerinnen auch, will ja die Frauen nicht. Ne? Verstehst du, wie ich meine?
Ja, klar.
Deshalb, ich schreibe das auch schon in meinem Manifest der neuen Zeit, da rate ich ab einem bestimmten Punkt, wo schon bestimmte Erfahrungen gemacht wurden, ab einem bestimmten Kapitel, das ist ja ein Jahresprogramm, was ich da drin entworfen habe, rate ich dazu, eine eigene Gruppe aufzubauen. Für den Bewusstseinswandel, für gemeinsame Meditation. Aber es kann auch sein, dass man sich einfach nur gemeinsam verabredet, Beziehungen pflegt, zusammen in die Oper geht, was auch immer. Aber gerade für diese Arbeit, was wir hier besprochen haben, das wirst du wahrscheinlich auch einsehen, alleine kommt man unter Umständen nicht weit, weil man ist auch häufig betriebsblind für sich selbst. Wenn man da sagt, ich habe eine Gruppe von 5, 10, 12 Leuten, keine Ahnung, mit denen ich das zusammen mache und jeder zeigt, wo er steht, wo seine Probleme sind, jeder hilft dem anderen, also eine trage des anderen Last, hatte Jesus mal gesagt. Ja, damit ist nicht gemeint, dass sozusagen einer alles für die anderen macht. So wird es manchmal missverstanden, sondern es bedeutet einfach dadurch, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass wir unterschiedliche Anlagen und Qualitäten mitbringen und nicht jede Qualität für jede Herausforderung geeignet ist, sollte derjenige, der die Qualität hat, die jeweilige Herausforderung meistern und so demjenigen helfen, der die Qualität vielleicht nicht hat. Und so kann jeder seine Stärken einbringen und kann helfen, die Schwächen des anderen auszugleichen. Das macht auch eine Gruppe stark.
Das stimmt. Weil du gerade von Gruppen sprichst jetzt. Ich hatte jetzt gerade auch bei Facebook war das, glaube ich, auch eine kurze Diskussion, wo eine Dame sagt halt, also ich höre immer auf mein Herz, ich brauche keine Impulse von außen oder irgendwelche anderen Lehrer oder sowas. Wenn ich auf mein Herz höre, bin ich immer auf dem richtigen Weg. Ich fand das ein bisschen skeptisch, weil ich zumindest aus meiner Erfahrung weiß, man kommt immer mal an eine gewisse Grenze ran, wo man ja wie betriebsblind ist und ist eigentlich extrem schwer ist, da alleine drüber wegzukommen. Was würdest du jetzt so einer Frau raten, die so eine Aussage trifft?
Also, ich würde zu einem neutralen Beobachter raten, also jemand, der von außen sie mal eine Weile beobachtet und feststellt, ob sie wirklich alles richtig macht oder nicht. Das auch an den Fakten prüft. Ne? Einen externen Prüfer sozusagen. Weil dann könnte man feststellen, ob die Aussage wahr ist oder ob sie nicht wahr ist. Wenn sie nicht wahr ist, muss man sich neu drauf einstellen, muss man sich anpassen. Wie gesagt, an die Realität anpassen. Das ist, worum es geht. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand sehr weit entwickelt ist und damit
Ja,
sein Herz
das.
schon mit der ganzen Sache um sich herum verbunden ist, also dass er schon diese mehr oder minder non-duales Bewusstsein verwirklicht hat und in Liebe allem verbunden ist und tatsächlich alles aus dem Herzen richtig macht. Aber auch das könnte ein neutraler Beobachter feststellen.
Ja.
Also es braucht auf alle Fälle den neutralen Blick und auch den Abgleich mit außen. Und deshalb rate ich auch zu einer Gruppe, weil da kann man sich auch gegenseitig beobachten und ich sage jetzt mal kontrollieren, nicht kontrollieren im Sinne von beherrschen, sondern einfach zu sehen, dort, wo der andere nicht sehen kann. Und ihm das mitzuteilen.
Ja, in dem Fall war es sogar eine Klimaleugnerin, wo ich auch dachte, okay, da kann natürlich auch die Gefahr besteht ja immer, wenn man das praktisch
Ja gut,
nur
dann weiß man aber, ist das Herz garantiert nicht weit entwickelt.
an. Ja.
Weil schon, wenn ich halbwegs mitfühlend bin mit der Natur, was alles da jetzt passiert, kann ich das nicht mehr leugnen. So, wenn ich es also leugne, dann ist das Herz also falsch eingestellt. Und dann gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Wenn sie nach ihren Vorstellungen vorgeht, ist das immer eine Feindschaft und eine Kriegserklärung an die Realität.
Ja, so hatte ich es in dem Fall auch wahrgenommen und
Das Interessante ist, dass diese Menschen das häufig auch erleben, dass ihnen die Mitwelt feindlich gegenübersteht.
ja. Und nur sie praktisch auf dem richtigen Weg sind.
Ja.
Ja,
Wie
was
gesagt,
ich.
ein spiritueller Mensch, der könnte sich jetzt davon auch lösen, könnte das prüfen und würde das überhaupt, der hat ein Interesse an der Wahrheit. Also Karl Spiesberger, mein erster Lehrer, einer seiner Grundsätze war, Spiritualität ist Wahrheitssuche. Versuche herauszufinden, wie du wirklich bist. Versuche herauszufinden, wie es wirklich ist und wie die Beziehungen zwischen den beiden Dingen sind. Ne? Das gibt dir die Möglichkeit zur Veränderung. Und jedes Abweichen davon, von der Realität, macht dich ohnmächtig. Und auf Ohnmacht reagieren Leute mit Angst, mit Wut, mit Empörung. Das erleben wir da. Ne?
Ja.
Und deshalb, in dem Fall, wenn das Herz so fehleingestellt ist, auf das Herz zu hören, ist so wie auf den kaputten Kompass zu hören.
Das ist richtig. Zumal ja die me wenigsten Menschen komplett egofrei sind und wenn man natürlich jetzt nur auf sich praktisch hört, hat natürlich das Ego alle Chancen, genau dazwischen sich zu schalten oder dazwischen zu knallen und man nimmt es selbst oder hat kaum eine Möglichkeit, das noch wahrzunehmen.
Ja, na, und vor allem, je mehr man in dieser Selbstidentifikation drinsteckt, umso mehr verliert man die Verbindung zur Realität. Weil ich mache ja gar keine Verbindung mehr. Ich muss ja nur, das ist wie ein selbstreferenzielles System. Und dann suche ich mir auch noch Menschen, die das ähnlich sehen, die mich darin bestätigen. Und irgendwann habe ich jeden Kontakt zur Realität verloren, jede Beziehung.
Und die Menschen gibt es natürlich auch, ne, die das
Ja,
bestätigen.
und dann nehme ich aber die Realität als Feind wahr. Aber es ist nicht so, dass die Realität mir Feind ist, sondern ich bin der Feind der Realität in dem Fall. Und sie wehrt sich natürlich dagegen,
Weil
gegen meine falschen
die
Ansichten.
Realität ist, wie sie ist. Die wird sich nicht an irgendeiner Person anpassen, sondern die Person sollte sich immer der
Richtig,
Realität
richtig.
anpassen.
Und deshalb ist Akzeptanz das erste Mittel der Wahl. Also
Kenne ich nur zu
hinschauen, wie es
gut.
wirklich ist. Und da helfen uns zum Beispiel auch die naturwissenschaftlichen Daten und Fakten zu prüfen, liege ich denn da richtig?
Ja.
Und wenn es sichtbar wird, nee, da hast du wohl einen Denkfehler drin, ja, dann muss ich das akzeptieren und umdenken.
Das heißt, wenn 98% der Wissenschaftler sagen, okay, der Klimawandel ist menschengemacht, da sind wir dafür verantwortlich, dann sollte man auch seine persönliche Wahrheit möglichst daran angleichen und seine Meinung daran
Ja,
angleichen.
also es gibt keine persönliche Wahrheit.
Ja.
Wenn es von der Gesamtwahrheit abweicht, also mein eigen ist, dann ist es auch nicht mehr wahr.
Meine persönliche Meinung jetzt, also eine Meinung.
Ja, Meinungen sind eh irrelevant.
Ja.
Da gehe ich mit Tolstoi, der sagte, es gibt keinen falscheren Führer durch menschliche Leben als Meinungen.
Ja.
Also das.
Aber du sagtest ja auch schon, selbst Meinungen sollte man immer versuchen, an der Realität anzugleichen oder
Ja,
abzustimmen.
ja, ja. Ja, die
Damit.
Frage ist doch hier vielmehr, die sich stellt, warum schalten denn so viele Menschen bei der Realität ab, wo doch das Hinschauen das eigentliche Mittel der Wahl wäre, um es auch zu verändern? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich stelle hier die Frage auch einfach mal nur so in den Raum. Warum handeln Menschen so? Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja.
Weil ich handle so nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Augen vor etwas zu verschließen. Um mir dann eine künstliche Realität einzureden. Und vor allem, das war letztens in der Diskussion, habe ich das auch mal gesagt, wenn ich mich schon in eine Fantasy-Welt flüchte, dann doch in eine schöne. Aber die Versionen, die die herstellen, das sind ja alles Horrorfilme. Und da ist doch die Realität besser als der Horrorfilm, den ich mir vorstelle. Und es
Ja.
stimmt schon, was auch Viktor Frankl gesagt hat, das Leben ist nicht dazu da, dass es uns gefällt, sondern ist dazu da, dass es uns herausfordert. Diese
Ja, klar.
Herausforderung anzunehmen, das ist natürlich das A und O. So geht man durch das namenlose Tor, um im Licht wieder zu erwachen.
Ja.
So, deshalb Realitätsnähe, das ist das. Ja, deshalb war auch zum Beispiel Bruno Wille, der gehört ja zum Naturalismus an. Das war eine Strömung, die versucht hat, die Dinge sowohl in der Natur als auch zum Beispiel bei der Stadtbevölkerung möglichst naturgetreu wiederzugeben. Nicht romantisch zu verklären und toller zu machen, sondern einfach so ist es. Und dann ist die Natur romantisch und der nächste Roman spielt bei einer armen Familie in der Stadt und wie die alle elendig verrecken. Aber so ist die Realität. Und damit
Ja.
müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir das nicht mehr so wollen, wenn wir die Natur romantisch erhalten wollen, müssen wir sie schützen. Und wenn wir nicht mehr wollen, dass Leute in Armut verrecken, müssen wir sie in Wohlergehen bringen. Und all das können wir nur tun aus dem Bewusstsein der Liebe.
Die Mittel wären ja da dazu, auch finanziell die Mittel, dass praktisch keiner auf der Erde hungern müsste.
Ja, natürlich, aber es fehlt das Bewusstsein, dass die
Hm.
Mittel so eingesetzt werden, dass tatsächlich keiner hungert.
Ja. Das ist überhaupt.
So, und deshalb, wie gesagt, komme ich jetzt nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage, würde ich dir persönlich raten, gründe so eine Gruppe.
Okay.
Tauscht euch täglich aus. Ich würde auch zur Bedingung machen, dass jeder ein Video über seinen Lernerfolg und das, was er gerade macht und wie er die Realität neu und anders wahrnimmt, welche Erfahrungen er einlädt, dass da jeder ein Video macht und auch hochlädt und dass ihr öffentlich darüber diskutiert, dass auch eine Diskussion in Gang kommt. Vielleicht auch bei X zum Beispiel, wo ich dann auch mal was dazu sagen kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dieser speziellen Gruppe, die du da zusammenstellst, einmal die Woche uns treffen. Zu, was weiß ich nicht, 5, 10, 12, je nachdem, wie viel wir sind, und wirklich dort eine Art Satzang machen, wo wir uns über all diese Dinge austauschen. So, das wird jetzt also kein richtiger Lehrgang in der göttlichen Magie, wie er im Orden ist, weil da geht es nochmal wesentlich tiefer und mit bestimmten Ritualen und so, sondern geht es wesentlich um diese Dinge. Wie ist die Realität? Wie bin ich? Wie ist das, was mich umgibt? Und wie ist mein Denken? Und wie kann ich damit auch Realität beeinflussen? Und wie beeinflusst auch die Realität mein Denken? Was kann ich damit machen? So, diese Grundsätze, die wir jetzt in den letzten zwei Podcasts sind ja nun erklärt haben, dass wir die mal gemeinsam umsetzen.
Okay, es könnte ja so sein, dass sich jemand jetzt hier angesprochen fühlt gleich, der sagt, ja, würde ich gerne mitmachen, weil ich komme eh gerade nicht so richtig voran, hätte auch Bock, mit dir vielleicht speziell auch, André, zusammenzuarbeiten, weil das löst eine gute Resonanz in mir aus. Da kann sich dann gerne auch bei mir persönlich melden. Meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer stehen immer mit in den Beschreibungen drin, beziehungsweise
Und ich
Shownotes.
möchte nochmal betonen, es geht nicht um Live-Coaching oder sowas,
Ja.
wie wir es kennen, also auch nicht um Optimierung, sondern ich nenne es immer Idealisierung. Also Optimierung versucht ein Optimum aus allem rauszuholen. Idealisierung versucht den idealen Zustand herzustellen, der angelegt ist. So.
Sollte.
Und also darum geht's. Dass wir ja das, was ich immer, wo ich immer sage, ich bin Gottes Coach. Also dass wir dieses Eternity Coaching, ein Coaching auf die Ewigkeit bemessen, hier machen. So ähnlich wie es auch Heidegger ausgedrückt hat, also ein Denken und ein Nachsinnen, das auf das Sein an sich gerichtet ist, sodass wir uns im Sein besser entfalten und entwickeln können. Das ist so ein Basistraining, sage ich mal. Wo es vielleicht auch günstig wäre, dann das Meditationsseminar noch mitzumachen, um das noch zu vertiefen. Aber so ein Basistraining, wo man sich selbst den Tag beobachtet, reflektiert und sich einmal die Woche über die Erkenntnisse austauscht im Sinne des Höchsten, des Ideals, der Liebe etc. Das könnte ich anbieten. Das wird dir vielleicht am besten helfen, weil wie gesagt, alleine ist es schwierig.
Ja, nö, eine Gemeinschaft macht Es ist immer interessanter. Man kann auch von den anderen lernen, was da für Erkenntnisse kommen und in der Gruppe
Ja,
und
eben, der Austausch ist auch ganz wichtig. Und
ja.
da können auch Beziehungen entstehen. Man hat immer auch jemanden, wenn man ein Problem hat, der einem einfällt, der einem da helfen kann bei der Lösung.
Ja.
Also Gemeinschaft ist wirklich ganz, ganz wichtig. Halte ich sogar für noch wichtiger als einen spirituellen Lehrer, obwohl der auch manchmal gut ist, das immer wieder einzunorden, auch da, wo es schief geht in Gemeinschaftsdynamiken. Aber selbst wenn kein Lehrer da ist, schafft man in einer Gemeinschaft mehr als ohne.
Ja.
Der Einzelne ist immer schwach und wird immer auch von den Umständen überfordert sein.
Ja, klar, weil Gemeinschaft potenzieren sich ja dann die Potenziale, also, oder die Talente, die Fähigkeiten. Okay, gut. Ja, ich werde das nochmal so auch reinschreiben. Wie gesagt, wer sich angesprochen fühlt, kann sich jetzt sofort bei mir melden. Ich werde das auch nochmal, ja, ich glaube, nochmal ein Video dazu machen, würde ich mal sagen, halt, um nochmal möglichst breit das auch zu verbreiten. Und wer sofort sagt, okay, will dabei sein, ist dann auf jeden Fall auch dabei, weil die Gruppe sollte jetzt keine 100 Leute sein, das wird ein bisschen
Nee,
unübersichtlich.
nee, also ich würde auch sagen, mehr als 12 sollten es nicht werden.
Ja.
Weil das
Okay.
wird dann gehen diese Gespräche in der Gruppe ins Ewige.
Genau, das muss ja auch eine, muss man eine Redezeit einführen wie im Bundestag hier.
Ja.
Alles klar.
Also es
Gut.
funktioniert ja auch nur so organisch. Also ich kann euch jetzt hier zum Beispiel der Gruppe was beibringen und dann können die Mitglieder wieder einzelne Gruppen bilden und das dort weiterleiten. Und dann, wenn die soweit sind, können die wieder Gruppen bilden und das wieder weiterleiten. Das ist so das Ideal der neuen Zeit. Das ist keine zentrale Organisation, sondern es sind viele Organe, die in diesem Sinne zusammenwirken.
Okay, spannende Idee. Gut, packen wir es an, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, André, vielen Dank für deine sehr tiefgreifenden Ausschweifungen,
Ja, ich
Aussagen,
war heute ausschweifend in die Leere.
Aussagen in den jetzt praktisch zwei Podcasts, die wir praktisch jetzt gemacht haben. Und ja, seid gespannt. Auf den nächsten halt. Wir machen dann wieder den, ja, was kommt jetzt von Heilig dann? Und
Dann, also es kommt drauf an. Ja, auf alle Fälle käme Hirn und Heilig. Also wenn der jetzt in der nächsten Woche kommt, kommt danach Hirn und Heilig. Wenn wir zuerst Hirn und Heilig machen, kommt der in der übernächsten Woche, aber es kommt trotzdem danach wieder Hirn und Heilig.
eben, deswegen ist man immer auf der richtigen Seite damit halt, ne? Genau. Und wie gesagt, wenn ihr Leute auch habt, die sagen, wir mitmachen wollen, sprecht die auch an, leitet den Podcast auch gerne weiter. Also am besten beide Podcasts halt auch im Kanal. Lad sie auch ein zum Abonnieren des Kanals und auch zum Kommentieren.
Und wie
Und
gesagt,
dann.
es lohnt sich auch, das öfters mal anzuhören, auch zum Beispiel dieses Herz-Sutra. Wir haben es jetzt einmal gehört. Ich weiß gar nicht, ob du da alles verstanden hast in der Tiefe.
Ich habe es versucht, aber es war dadurch, dass es sehr tiefgreifend war, schon. Ich muss es mir auch nochmal anhören, ja.
Ja, also das ist wirklich sinnvoll, sich da auch Stücke rauszunehmen, das tiefer zu hören, tiefer reinzudenken. Da steckt ganz, ganz viel Weisheit drin verborgen. Auch das, was von Bersant oder
Heidegger.
Heidegger kam, ne, das übers
Ja.
Denken. Das sind wichtige Punkte, die fassen das Denken halt weit und in dieser Weite sind aber die kleineren Denkprozesse mit inkludiert, die alle mit da gefördert werden. So, und deshalb ist es sinnvoll, auch so einen Weg zu gehen.
Okay, Guti. Dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank, André, und
Allen Segen.
den lieben Zuhörern weiterhin viel Erfolg, noch schöne. Ja, Weihnachten steht ja dann vor der Tür. Okay, Feiertage noch. Lasst euch gut gehen. Bis dahin dann. Tschüss.
Das war der Podcast von André Buchheim und Raik Schirmer. Weitere Infos zum Meditationsworkshop findest du auf neuezeit-weiterbildung.de.